Wir haben so viel über Freiheit gehört in den letzten Wochen. Und heute geht es darum, einmal zu fragen, ja, was ist eigentlich Freiheit für Jesus? Oder auf uns bezogen, was heißt jetzt frei sein wie Jesus? Das ist so mein Thema heute. Frei wie Jesus. Zuerst jetzt bitte ich euch aber um etwas. Und zwar, dass ihr euch drei Dinge, Begriffe überlegt, die für euch ganz wesentlich Freiheit ausmachen. Also was ist Freiheit für dich? Erstens, zweitens und drittens. Also die wichtigsten Dinge. Überlegt euch das einmal ganz kurz. Wer die Möglichkeit hat, kann sich das auch kurz notieren. Was bedeutet Freiheit für dich? Vielleicht gerade aus dem Erinnern an das, was ihr die letzten Wochen gehört haben. Oder überhaupt, was ist Freiheit für dich? Erstens, zweitens und drittens. Jetzt haben wir auf uns geschaut, was ist für uns Freiheit, was ist Freiheit für mich? Jetzt, und das betrifft jetzt das Thema, frei wie Jesus. Da möchte ich mit euch zusammen einmal fragen und auch zusammentragen, was ist die Freiheit von Jesus? Ich habe das in zwei Teile aufgeteilt. Zuerst einmal, wovon ist Jesus frei? Wovon war Jesus frei? Ich gehe jetzt herum mit dem Mikrofon und bitte um eure Antworten. Bitte hebt die Hand, wenn ihr eine Antwort geben möchtet, einen Satz, ein Stichwort, und dann sammeln wir das. Susanna schreibt das für mich auf, damit ich dann darauf anschließend auch Bezug nehmen kann. Wovon war Jesus frei?
Er war frei von Satan.
Er war frei von Sünde.
Er war frei von der Meinung anderer Menschen.
Danke.
Er war frei von Stress.
Danke. Danke vielmals.
Frei von Sorgen.
Danke.
Frei von Krankheit.
Frei von Krankheit.
Frei von Hass.
Ja, danke.
War nicht an die Zeit gebunden.
Danke.
Er war frei von Angst.
Danke.
Frei von Menschenfurcht.
Vielen Dank. Es sind viele Dinge zusammengekommen, vielen Dank. Und es gäbe noch mehr, denke ich. Gerade noch etwas, was sehr wichtig ist, das wir vergessen haben. Gibt es noch eine Stimme? Okay, noch zwei Stimmen.
Frei von Anklage.
Danke.
Auch frei von Verpflichtungen, die Menschen definieren.
Vielen Dank. Super, vielen Dank. Wovon war Jesus frei? Und jetzt die zweite Frage. Wozu war Jesus frei? Wozu war er befreit? War er frei, dass er es tun, leben und so weiter konnte? Esther, du hast... Kein Problem.
Er war frei, um den Willen Gottes zu tun.
Danke.
Frei, um den Menschen zu dienen.
Danke. Andere Stimmen, ja. Danke.
Er war frei, um zu heilen.
Danke.
Frei ans Kreuz zu gehen.
Frei für das Leiden, sich dem Leiden nicht zu entziehen, genau. Danke. Danke.
Er war frei, bedingungslos zu lieben.
Danke.
Er war frei, uns zu lieben, wie wir sind.
Danke vielmals. Vielen Dank für alle diese Beiträge. Und das, da kam ja ein sehr schöner Blumenstrauß zusammen. Die Liste ist lang geworden und wenn wir das gehört haben, was die Freiheit für Jesus war, wovon er frei war, wozu er frei war, da können wir jetzt abgleichen mit diesen drei Begriffen, die wir uns anfänglich gemerkt haben. Wie stark deckt sich das? Wo empfinden wir unter Freiheit etwas ganz anderes, als was für Jesus Freiheit bedeutete? Ich hoffe, dass uns das etwas einfach sensibilisiert hat jetzt. Jesus hat ja eine klare Absicht und die drückt sich aus, zum Beispiel in diesem kurzen Vers. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wirklich frei. Also in diese Freiheit sollen wir hineinkommen, die eben wirkliche Freiheit ist. Und was ist wirkliche Freiheit? Da geht ihr wohl mit mir einig, das ist die Freiheit, die Jesus gelebt hat. Die Jesus hatte, das ist die wirkliche Freiheit. Und so könnten wir auch für uns wie als Ziel definieren. Dort hinzugehen, hinzukommen, wo Jesus war, in diese Freiheit hineinzukommen, immer mehr hineinzukommen, die Jesus gelebt hat. Und ich erinnere uns noch einmal an das, was ihr alle zusammen gesagt habt. Jesus, seine Freiheit, einmal wovon er frei war, frei von Satan, frei von Sünde, frei von der Meinung anderer Menschen, frei von Stress, frei von Selbstzweifel, von Sorgen, von Krankheiten, von Hass, nicht an die Zeit gebunden, frei von Angst, von Menschenfurcht, von Anklage, frei auch von der Verpflichtung und von Verpflichtungen, die Menschen definieren. Davon war Jesus frei. Er war aber auch frei zu, nämlich er war frei dazu, den Willen Gottes zu tun, den Menschen, uns zu dienen, sein ganzes Herz zu verschenken, zu heilen, das Leiden auf sich zu nehmen, indem er, als er ans Kreuz gegangen ist. Er war frei, den Menschen den Vater zu zeigen. Er war frei, bedingungslos zu lieben. Ohne Vorbehalte. Und da möchte euch uns Jesus auch hinbringen, in diese Richtung. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Natürlich frage ich mich jetzt, warum konnte Jesus in dieser Freiheit leben? Oliver hat am letzten Sonntag da ja schon ganz wichtige Antworten gegeben. Das erste war, Jesus war und lebte in dieser Freiheit, weil er ganz abhängig war. Ganz abhängig von seinem Vater. Erinnern wir uns an den Vers Johannes 5,19, den bekannten Vers, wo Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Er war ganz vom Vater abhängig. Er ordnete sich dem Vater auch ganz unter. Am eindrücklichsten wird das ja sichtbar dort, als Jesus im Garten Gethsemane war. Wir kennen diese Stelle, dieses Gebet von Jesus. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Abhängigkeit von Vater, Unterordnung unter den Vater, das machte die Freiheit Jesu aus oder führte zu dieser Freiheit von Jesus. Und mich dünkt es, es sei wie gebündelt, was damit gemeint ist, in diesem Satz Johannes 10,30, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Auch davon hat Oliver am letzten Sonntag schon gesprochen, wenn er gesagt hat, dass die Basis für ein Leben in Freiheit für Jesus diese enge Gemeinschaft mit dem Vater gewesen ist. Was heißt das nun? Ich und der Vater sind eins. Da möchte ich doch noch etwas verweilen. Und das etwas umschreiben. Mich dünkt, man kann auch sagen, Jesus und der Vater, die sind ganz beieinander zu Hause. Jesus ist beim Vater zu Hause und der Vater ist bei Jesus zu Hause. Wenn ich das so sage, dann kommen euch, so nehme ich an, gerade bestimmte Bilder, wenn man sich das vorstellt, dass man zu Hause ist. Was heißt das, zu Hause sein? Zu Hause, da bin ich sicher. Da kann es stürmen und weiß was tun rundherum, aber ich bin sicher. Ich bin geborgen zu Hause. Ja, und schon unter uns Menschen ist es doch so, wenn wir zu Hause sind. Zu Hause, da erleben wir Annahme. Sollte jedenfalls so sein. Wenn wir menschlich gesehen Annahme erfahren können, dann ist es doch oft, wenn wir zu Hause sind. Da kennt man mich, wie ich wirklich bin, mit all meinen Ecken und Kanten und Macken, auch wo ich daneben bin. Und meine Frau, sie nimmt mich einfach so. Auch wenn sie mich wieder erlebt auf eine Art, die nicht gerade so toll ist, ich verliere ihre Annahme deswegen nicht. Und wenn wir wieder zu Jesus zurückkehren, dann bedeutet für ihn, zu Hause beim Vater zu sein, dass eben auch wer er ist, seine Identität ganz geklärt ist. Mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, und das ist ja auch ein Merkmal von Zuhause sein. Der Knecht, auch wenn er irgendwie zur Familie gehört, der ist doch nicht wirklich Teil. Aber der Sohn, die Tochter, die gehören dazu. Ich habe mir noch etwas weiter überlegt, was bedeutet das denn eigentlich? Beim Vater zu Hause zu sein. Wenn Jesus beim Vater zu Hause ist und der Vater in ihm zu Hause ist. Das heißt doch auch, er ist ganz bei sich selbst zu Hause. Ich hoffe, das sei nicht zu kompliziert. Ich versuche das etwas auszuführen. Bei sich selbst ganz zu Hause zu sein. Das können wir bei Jesus sehen, was das bedeutet. Nämlich, er war mit sich ganz im Reinen. Er hatte die tiefe Gewissheit, ich bin gewollt, ich bin geliebt. Und ich bin gebraucht. Er hatte die tiefe Gewissheit, ich bin in Ordnung. Ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Jesus kannte keine Minderwertigkeitsgefühle, war nicht neidisch, weil er bei sich etwas vermisste, was die anderen haben. Und wir haben es schon gehört, er hatte keine Selbstzweifel, keine Selbstanklage. Jesus war mit seinem Leben versöhnt. Da gab es kein hätte, wäre, wenn. Hätte ich doch damals das anders gemacht. Wenn ich jetzt dort wäre, dann, wenn ich nicht hier geboren wäre, sondern in Jerusalem im Tempel, dann wäre ja alles und so. Jesus kannte kein hätte, wäre wenn. Und daraus heraus, er drehte sich nicht um sich selbst. Und er hatte ein tiefes Vertrauen, nämlich, dass es gut kommt. Dass es gut kommt. Und so konnte er sich hingeben an den Auftrag Gottes. Auch konnte er sich hineingeben in diesen Weg, der ihn ans Kreuz führte. Und wo er emotional ja sehr gefordert war. Wir hören diesen Schrei am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er kannte diese Emotionen. Aber er wendet sich an Gott mit diesen Emotionen. Er schreit es zu ihm. Mein Gott, mein Gott. Und ich denke, zusammengefasst könnten wir sagen, Jesus lebte in einem tiefen Frieden. In ihm war Frieden, trotz allen Unfriedens um ihn herum, trotz aller Umstände. Das war die Freiheit Jesu. Und diesen Frieden, diese Freiheit, das ist das, was Jesus für uns möchte. Ich erinnere mich an Berichte, die vor ein paar Jahren aus Argentinien zu uns kamen, aus einem Hochsicherheitsgefängnis, Olmos heißt das, wo eine Erweckung ausgebrochen ist und wo viele, viele dieser Gefangenen bezeugt haben, ich fühle mich frei, ich bin frei, ich habe den Frieden Gottes in mir, auch wenn die Umstände alles andere als Freiheit waren. Aber wir müssen gar nicht nach Argentinien gehen. Ich habe in einem alten Fenster zum Sonntag etwas gefunden, was mich berührt hat. Dieses kleine Zeugnis, das möchte ich jetzt kurz abspielen. Walter Buff spricht eben auch von diesem Frieden, der ihn in eine Freiheit geführt hat, die für ihn überlebenswichtig war und die ihm Jesus schenkte. Jetzt, warum ist diese Freiheit nicht selbstverständlich? Ihr kennt diese Verse aus Johannes 8. Ich sage euch, sagt Jesus, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Es ist also die Sünde, die hindert, dass wir frei sind. Und was ist Sünde? Sünde ist alles, was diese Freiheit verhindert. Oder eben angeknüpft an das vorher, jede Sünde ist das, was verhindert, dass wir bei Jesus zu Hause sein können und Jesus bei uns, so wie es eigentlich gedacht ist, von ihm bei uns zu Hause sein können, sein kann. Sünde ist alles das. Und ihr seht, das sind nicht nur moralische Vergehen oder so, das ist alles, was trennt, was uns von Gott, von anderen Menschen trennt, was in uns selbst einen Zerriss verursacht, was diese Einheit mit Jesus verhindert. Und bevor ich da etwas in die Tiefe gehe noch, einfach noch einmal uns vor Augen gehalten. Jesus hat das Ziel, dass er diese Risse wegbringt, dass wir wieder in diese Einheit hineinkommen. Er möchte uns frei machen, indem er uns ganz nach Hause bringt, dass wir bei uns ganz zu Hause sein können. Mich dünkt es, dass dieser Vers aus Johannes 15, auch sehr bekannt, ja, das etwas ausdrückt, was das Herz Gottes für uns ist, dass der Vater durch den Sohn bei uns zu Hause sein möchte und wir sollen bei ihm zu Hause sein. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und die reiche Frucht, die ist zuerst einmal, dass wir in diese Freiheit hineinkommen, in dieser Freiheit leben können, wie der Vater sie für uns auf dem Herzen hat, diese Freiheit, wie sie Jesus gelebt hat. Und was das dann heißt, sein Herz verschenken können, dem Leiden nicht, das von ihm kommt, nicht ausweichen müssen, bedingungslos lieben können, den Menschen dienen können. Alles das kommt aus dieser Freiheit heraus, ist die Frucht dieser Verbundenheit mit ihm, wie sie dieser Satz schildert. Also das ist das, was Jesus möchte. Und jetzt noch einmal zurück zur Sünde. Sünde trennt zu Gott, zu den Menschen, schafft Trennung in mir selber, verhindert die angesprochene Zuhause sein können. Oder anders gesagt, Sünde bewirkt Heimatlosigkeit. Da kann man manchmal in der besten Umgebung leben. Alles würde eigentlich stimmen und trotzdem ist dieses Gefühl von Heimatlosigkeit im Herz drin. Und tatsächlich hat Heimatlosigkeit etwas mit dem Zustand unseres Herzens zu tun. Die Auswirkungen der Sünde, die bekommt zuerst unser Herz zu spüren. Und das beginnt eigentlich dort schon, wo unser Herz zu schlagen beginnt. Eigentlich schon seit der Zeugung. Es wird verletzt durch das, was wir schon als ungeborenes Kind, als kleines Kind alles erleben. Weil ja die Menschen, zu denen wir kommen, eben auch mit dieser Heimatlosigkeit zu kämpfen haben. Und dann passieren Dinge, da kann niemand etwas dafür und trotzdem ist es Ausdruck der Kraft der Sünde. Das Herz wird verletzt. Bei mir hat das schon sehr früh begonnen, was mir meine Eltern erzählt haben. Ein kleines Beispiel: mit 9 Monaten wurde ich gegen Pocken geimpft. Das machte man damals so. Kleine Kinder wurden gegen Pocken geimpft, aber ich habe diese Impfung nicht vertragen und habe sehr stark darauf reagiert und musste in Spitalpflege gebracht werden, und zwar so, dass ich isoliert wurde, in Quarantäne kam. Also weg von Mutter, weg von all dem, was mir eigentlich Geborgenheit gegeben hat. Und da ist etwas in meinem Herzen geschehen. Da ist etwas in meinem Herzen zerrissen, zerbrochen. Und was tut ein Herz, wenn es diesen Schmerz spürt, wenn es zerbricht? Es versucht natürlich zu verhindern, dass es wieder verletzt wird, dass noch mehr Schmerz dazukommt. Und Züge und Nachwirkungen davon, ich sehe das so oder habe den Eindruck, das hat etwas damit zu tun, dass da ein Misstrauen hineinkommt, dass ich irgendwo mein Herz verschlossen habe gegenüber Menschen, und ich spüre das auch, dass dieses Misstrauen manchmal oder sogar öfter auch Gott gegenüber da ist. Und dieses verletzte Herz, das hat dann seine Strategien, um eben zusätzlichen und neuen Schmerz zu verhindern. Es greift an. Angriff ist die beste Verteidigung. Oder es flieht, zieht sich zurück, will nichts mehr von allen anderen wissen. Es erstarrt, es ist wie gelähmt, es ist nicht mehr handlungsfähig. Wir können sagen, anfänglich war das Herz Opfer der Sünde, und dann durch die Reaktionen wird es selber zum Täter der Sünde. Verletzt es wieder andere. Ein Freund von mir hat einmal gesagt, ein verletztes Herz ist gemeingefährlich. Und so dreht sich das Rad weiter. Das Rad der Sünde. Ein verletztes Herz hat auch Mühe zu glauben. Oder Glauben und Unglauben sind nahe beieinander. Da kam mir ein Beispiel aus der Bibel in den Sinn, das Beispiel des Vaters des epileptischen Knaben, der schon so viel erlebt hat, wie dieser Knabe von dieser Krankheit gepackt wurde, ihn sogar ins Feuer geschmissen hat. Und ihr kennt diesen Satz, den er Jesus gegenüber dann gesagt hat, als Jesus ihm sagte: Glaubst du, dass ich dem Kind helfen kann? Da sagte der Vater: Ich glaube, ja, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Oder wie es in anderen Übersetzungen heißt: Hilf meinem Unglauben. Vielleicht haben wir alle das jetzt irgendwo bei uns selber auch entdeckt, diese Mechanismen, dieses verletzte Herz auch in uns wahrgenommen. Und ich denke, dass es keinen Menschen gibt, der nicht irgendwo von dem betroffen ist. In irgendeiner Form von der Sünde betroffen ist, von der Sünde, die ihn selbst zum Opfer der Sünde gemacht hat und von der Sünde, wo er selber, wo sie selber Täter geworden ist. Und wir wissen es, was will Jesus? Er will uns von der Sünde befreien. Er will uns wirklich frei machen. Und, oder anders gesagt, er will uns, und wir haben das in deinem Lied, Veronika, gesungen, er will uns nach Hause bringen. Er will uns nach Hause bringen. Dass wir bei ihm zu Hause sind und er bei uns zu Hause ist. Wie geschieht das jetzt? Wie geschieht das jetzt? Ich denke, das Erste ist, dass wir erkennen und das auch bekennen können. Ja, das ist so. Mein Herz ist zerbrochen. Es ist nicht in dem Sinne frei. Was auch immer heißt, geheilt, ganz, so wie es Jesus eigentlich für uns möchte. Das ist so der erste Schritt. Und wenn wir das erkennen, dann hören wir die Wahrheit, die wird uns frei machen. Wenn wir die Wahrheit über uns sehen und annehmen, erkennen, bekennen, dann ist ein ganz erster wichtiger Schritt getan. Und der zweite Schritt, da kann ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, als einfach unser Herz Jesus hinhalten. Unser Herz Jesus hinhalten. Und das fängt ja dort an, wo wir unser Herz einfach bei ihm ausschütten. Bei ihm ausschütten. Und es auch zulassen, dass er dieses Herz wie in seine Hände nimmt und wir es zusammen anschauen dürfen. Meist ist es besser, dass wir das nicht einfach so für uns alleine tun, sondern dass wir das beanspruchen, was Jesus in unsere Gemeinde, in seine Gemeinde hineingegeben hat. Dass wir nicht allein bleiben, sondern das beanspruchen, den Bruder, die Schwester, die für uns betet, mit uns weint, mit uns sich auch freut an allem, wo wir Heilung erleben. Und dann gibt es ja auch alle diese Angebote in Seelsorge. Hier bei uns ist das so eine Möglichkeit. Oder gerade am Anschluss des Gottesdienstes, wenn wir einfach zum Ministry-Team gehen und diesen Bruder, diese Schwester dort um Gebet bitten. Dass sie uns helfen, Jesus, unser Herz, hinzuhalten. Und es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Da lohnt es sich, vielleicht auch einmal dem Oliver oder dem Samuel anzurufen und zu fragen, du, ich bin in dieser und dieser Situation, was rätst du mir? Und wir müssen uns ja nicht voreinander verstecken. Es geht uns doch allen gleich. Wir haben nicht einfach einen Vorsprung vor anderen. Wir sind alle im selben Boot. Deshalb, und das haben wir auch so gesungen, Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Und häufig begegnet uns Jesus ja gerade auch durch und im Bruder, in der Schwester. Wir wollen miteinander noch beten zum Schluss. Jesus, du liebst uns. Und wir können uns nicht vorstellen, wie groß deine Liebe ist. Wir können sie nur sehen in dem Weg, den du gegangen bist für uns. Und du bist ihn für uns gegangen, weil du möchtest, dass wir ganz frei sind, wie du frei bist. Du möchtest, dass wir so leben können, wie es vom Vater, vom Schöpfer gedacht ist. Du möchtest ganz bei uns zu Hause sein, in unseren Herzen wohnen. Und wir sollen und dürfen ganz bei dir zu Hause sein. Komme, was wolle. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und so halten wir dir unsere verletzten Herzen hin. Und wir bitten dich ganz einfach, Herr, berühre und heile unsere Herzen. Und zeige uns auch, wo wir Hilfe beanspruchen dürfen und sollen und wie wir sie beanspruchen und wie wir sie beanspruchen können. Wir danken dir von Herzen. Aber wir kommen auch vor dich für unsere Welt. Für unsere Welt, in der so vieles passiert, bei denen die Herzen der Menschen wieder und wieder verletzt und sogar schwerst traumatisiert werden. Wir bitten dich, erbarme dich. Wir bitten speziell für die Geschwister, die verfolgt werden. Und wir bitten dich ganz besonders auch für all diese Menschen in Kriegs- und Katastrophengebieten dieser Erde. Und es sind so viele. Es ist so heftig, was in dieser Welt geschieht. Und gleichzeitig dieses Vertrauen, dass nichts geschieht, ohne dass es nicht an dir vorbei müsste. Und nichts von dem hat das letzte Wort, sondern dein Reich. Und ich danke dir für diese Verheißung aus deinem Wort. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, wird bei ihnen zu Hause sein. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Wir danken dir von Herzen, Jesus. Amen.